und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SFB 1242 Podcasts, veröffentlicht am 12.03.2025. Wir sind Peter Kohl und
Nicolas Wörl. Schön, dass wir wieder hier sind. Kann man das so sagen? Schön, dass wir wieder hier sind? Ja, doch.
Kann man sagen. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind. Jo, was ist passiert? Was steht an?
Ja, was ist passiert? Wir waren auf einem Meeting von unserem SFB. Man trifft sich ja in regelmäßigen Abständen, um sich up to date zu bringen. Und da waren wir im schönen,
wie heißt das nochmal? Kardinal Schulte-Haus, glaube ich, war es. Für jeden Teilnehmenden gab es ein Kreuz, was irgendwo rumhing.
Stimmt, das ist ein bisschen komisch, ne? Dass so eine wissenschaftliche Tagung stattfindet in einem alten katholischen Gebäude, aber ja gut, die haben große Immobilien und die vermieten sie gerne und für uns war es toll. Also wir hatten da schöne Diskussionen, unter anderem das Interview, was ihr heute hören werdet, aus unserem SFB, wurde da, kann man sagen, initiiert. Ne? Ja, wir haben da ein paar Absprachen für die nächsten Gäste getroffen und den ersten hört ihr heute schon. Genau, ja, und ansonsten haben wir auch an unseren Projekten gearbeitet. Ja. Genau, das ist so ein bisschen der Rückblick, sage ich jetzt mal.
Genau, dann blicke ich kurz voraus. 12.03. kommt die Folge hier raus und dann sind wir schon wenige Tage später in Regensburg auf der Frühjahrstagung der DPG. Freue ich mich schon sehr drauf und auch da dürfen wir wieder einen Vortrag halten in der Mittagsschiene zum Thema Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.
Ich glaube am Donnerstag, ne?
Genau, stimmt, Donnerstag, ja.
Leider nicht öffentlich, sondern halt für die Konferenzteilnehmenden. Mhm. Aber im Rahmen der Konferenz gibt es natürlich auch andere Vorträge, die auch öffentlich sind abends und auch in der Stadt gibt es Veranstaltungen. Die DPG ist da ja sehr, sehr aktiv, dann auch die Physik in die Stadt zu bringen mit Ausstellungen und Vorträgen in der Stadt. Also, aber gut, jeder, der in Regensburg lebt, weiß natürlich, dass die Physiker alle 3 Jahre da einfallen.
Und das finde ich daher immer so nett. Also ich bin das zweite Mal, glaube ich, in Regensburg und das Wort einfallen stimmt irgendwo halt schon. Regensburg hat halt so eine Größe, da merkt man wirklich, da ist eine besondere Tagung. Man sieht unheimlich viele Leute mit Posterrollen durch die Stadt laufen. Man sieht einfach Leute, bei denen man denkt, ja, guck mal, kommt mir bekannt vor, sieht aus wie ein Physiker, den ich kenne. Und man merkt es wirklich im Stadtbild. Und das letzte Mal im Hotel wurde auch irgendwas gesagt, so, ach ja, ja, da sind die Physiker wieder da nächste Woche.
Ja, genau. Also aber für uns Klassenfahrt quasi und natürlich auch anstrengend, weil ich dann natürlich auch wegen meiner persönlichen Forschung dann noch bin, die dann da noch präsentiert wird und auch da halten die Studierenden aus unserer Gruppe ja Vorträge beziehungsweise präsentieren Poster. Also es ist immer sehr, sehr arbeitsreich, aber eben eigentlich auch sehr schön, eine schöne Konferenz, weil ja ein bisschen wie so ein, also Klassentreffen ist, aber auch so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt. Die ganze Arbeitsgruppe fährt eigentlich mit und präsentiert die Sachen und als Team präsentiert man sich ja so zusammen. Das ist dann immer sehr schön und der SFB natürlich genauso. Ne? Der ist da ja auch in großer Stärke vertreten und dann freut man sich, dass der SFB da so sich präsentiert in verschiedenen Vorträgen über die ganze Woche. Also das ist halt riesig. Ne? Ich kann gar nicht sagen, wie viele Vorträge da sein werden über die Woche. Also es gibt ja Konferenzen, da gibt es halt nur eine Schiene. Also da hört jeder jeden Vortrag sozusagen. So darf man sich halt auf gar keinen Fall vorstellen. Da sind halt, weiß ich, ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, 20 Vorträge parallel, ne? Weil es einfach super viele Sessions gibt. Und man sucht sich quasi so sein Thema raus und da sind aber noch ganz, ganz viele andere Sachen, die einen dann nicht so sehr interessieren, aber teilweise auch Dinge, wo man sagt, ach, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit, dann gehe ich doch mal und höre mir Sachen zur Klimaphysik zum Beispiel an, ne, womit ich ja jetzt wissenschaftlich nichts zu tun habe, aber halt super spannend ist, dann mal so einen Einblick zu erfahren.
Ja, Ja, und da gibt es halt jede Menge Sachen. Jetzt hast du Klima erwähnt, es gibt biologische Physik, gibt aber auch zum Beispiel die, ich glaube, sie heißt AG für nukleare Abrüstung oder so ähnlich.
Und die dürften ja Konjunktur haben, dieses Jahr.
Genau. Und da habe ich mir auch schon ein paar Vorträge angeguckt, was sie über die Atombombe noch nicht wussten und so. Es war ganz interessant, da alles dabei ist.
Ja. Also langweilig wird einem dann nicht. Und dann gibt es noch Industrieausstellungen, wo man dann halt, also ich immer gerne drüber flaniere und dann mal gucke, was gibt es von den Herstellern für neue Sachen. Manchmal trifft man auch Hersteller, mit denen man mal Kontakt hatte. Und plaudert mal wieder. Also das ist einfach eigentlich eine ganz schöne Woche, muss man sagen.
Ja, genau. Freue ich mich drauf.
Genau, und wir sind da natürlich noch in der Mission. Du hast es gerade schon gesagt, ne, wir wollen mal wieder ein bisschen Werbung machen für Wissenschaftskommunikation oder etwas konkreter für kommunizierende WissenschaftlerInnen, in dem Fall natürlich konkret kommunizierende PhysikerInnen. Also da mal wieder Werbung zu machen, dass Leute, die daran Spaß haben und das vielleicht ausprobieren wollen, dass wir glauben, dass das ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer Tätigkeit als Wissenschaftler ist, eben auch zu kommunizieren. Und mit kommunizieren meine ich jetzt nicht unter Kolleginnen, das machen wir ja sowieso auf der Konferenz oder in unserem Leben, sondern eben auch mit der Öffentlichkeit, sich also diese Mühe zu geben, auch mal rauszugehen und zu sagen, wir erklären jetzt mal, was wir machen. Genau, und da haben wir so einen Vortrag in der Mittagsschiene, wo wir sagen, warum machen wir das eigentlich, warum macht uns das Spaß, warum glauben wir, dass das wichtig ist. Genau, ja, da freue ich mich drauf.
Genau, und apropos drauf freuen, eine weitere Sache, auf die ich mich freue, liegt noch ein bisschen in, ich sag mal, fernerer Zukunft. Haben wir aber gerade ein Ding festgemacht, kann man sagen, und zwar ein Science Slam in Duisburg. Den wir hier mit verschiedenen Leuten organisieren, am 30.10. im Bohrer. Und da habe ich gehört, Nikolas, Bohrer und Science Slams, das ist dir durchaus ein Begriff, richtig?
Das ist richtig, ja. Ich habe so mal überlegt, das muss 15 Jahre her sein, dass ich da selber mal geslammt habe. Also ist wirklich lange, lange her.
So, Opa erzählt vom Krieg.
Ja, genau. Ich kann mich schon gar nicht mehr. Ich bin fast sicher, dass ich den gewonnen habe, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ein gutes Pflaster für mich, aber ich muss auch sagen, es fühlt sich auch gut an, nach 15 Jahren zu sagen, ich muss mich da selber nicht mehr hinstellen. Das würde auch nicht mehr funktionieren. Es ist gut, dass wir junge, gute, junge, neue Talente, frische Talente haben, die da Lust drauf haben zu slammen. Wir haben, glaube ich, schon jetzt zu diesem frühen Planungsstand haben wir noch nicht alle Slammerinnen, aber viele, sage ich jetzt mal. Davon einige, die zum ersten Mal slammen. Das ist natürlich super spannend. Aber auch schon erfahrene Haudeginnen, die schon mehrfach da auf der Bühne standen und, so, und wissen, was sie tun. Also es wird sehr, sehr spannend. Nicht nur aus diesem SFB oder überhaupt, also vielleicht wird auch jemand aus dem SFB sprechen, aber es hat jetzt nichts nur mit dem SFB zu tun, sondern du hast gerade schon gesagt, wir machen das, organisieren das mit anderen noch zusammen aus den Ingenieurswissenschaften und hier aus dem Bereich der Wasserstoffforschung, sage ich jetzt mal. Ich glaube, tendenziell wird es etwas naturwissenschaftlicher. Aber ja, ansonsten aber nicht thematisch festgelegt.
Ja, genau. Also Link zur Veranstaltung und zu den Tickets findet ihr auch in den Shownotes.
Genau, wenn ihr da Interesse dran hättet und euch vorstellen könntet, da hinzukommen, die kosten nicht viel, die Tickets, ne? Weißt du
noch? Ja, 7 Euro.
7 Euro oder so. Ja. Dann helft ihr uns auch ein bisschen, wenn ihr jetzt schon Tickets kauft, weil wir haben da so zwei Optionen im Bora. Ein Hinterzimmer, falls nicht genug Tickets verkauft werden. Das ist dann auch okay für den ersten Versuch für so ein Science Slam. Aber es gibt eine sehr, sehr schöne Halle, die etwas größer ist, wo ein paar mehr Leute reinpassen. Und je eher wir die, weiß ich nicht, wie viele Tickets wir für dieses Hinterzimmer brauchen, bis das voll ist, je eher wir das voll haben, desto eher können wir upgraden auf die größere Halle. Und das würde mir dann doch nochmal mehr Spaß machen, wenn wir, weil das ist so ein richtig schöner Saal. Also nicht zu groß, aber mit einer Theke hinten, wenn ich mich recht erinnere. Und dann glaube ich auch noch so ein kleiner Balkon, wo Leute oben sitzen können. Das ist richtig gut. Also wenn ihr Lust habt, wenn ihr aus der Nähe von Duisburg kommt, würden wir uns freuen, wenn ihr an dem Abend dabei seid. Wird bestimmt sehr, sehr lustig. Und gibt natürlich auch die Gelegenheit, mit uns ein bisschen zu quatschen. Also wenn wir da sind, wir haben ja nichts zu tun. Wir müssen natürlich nur an den Start bringen und danach können wir genießen.
Genau. Bier trinken und der Wissenschaft lauschen.
Genau, ja.
Genau, ja. Wenn ihr euch bei uns noch melden wollt, irgendwie gibt es die E-Mail-Adresse podcast@sfb1242.de. Also wenn ihr Fragen, Feedback, was auch immer habt, meldet euch da gerne. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir jetzt ein in das Gespräch mit Jonas. Viel Spaß beim Reinhören.
Bis nächste Mal.
Tschö. Heute haben wir Jonas Fortmann zu Gast. Jonas, schön, dass du da bist.
Ja, danke. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du hier?
Ja, ich bin Jonas Fortmann. Ich bin jetzt Doktorand im fünften Jahr im Sonderforschungsbereich 1242. Und ich bin hier hingekommen nach Duisburg, um Messungen an einem zeitaufgelösten Ried zu machen. Jetzt ist die Frage, was ist ein Ried?
Genau.
Moment, bevor wir da rein starten, du bist nach Duisburg gekommen. Also genau. Das ist ja interessant eigentlich. Also du hast woanders studiert?
Richtig, tatsächlich. Ich habe meinen Bachelor und meinen Master in der TU Clausthal gemacht.
Oh.
Das ist Clausthal-Zellerfeld, liegt wunderschön gelegen im Harz. Ist ein kleiner Hochschulstandort, hat dadurch aber noch ein sehr gutes Betreuungsverhältnis, natürlich. Mhm. Und wenn man die Natur mag, wie ich, war das eine gute Entscheidung, finde ich. Ich habe da Energie- und Materialphysik studiert. Also tatsächlich keine reine Physik, sondern einen interdisziplinären Studiengang zwischen Materialwissenschaften, Chemie und Physik mit Fokus auf erneuerbaren Energien.
Mhm. Schön.
Und bin dann aber über meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit in die Oberflächenphysik gekommen. Und über die Oberflächenphysik dann hier nach Duisburg, weil
das heißt,
es durchaus einen Schwerpunkt gibt hier.
Heißt, nach dem Master hast du gesagt, okay, du würdest eigentlich gerne noch mit der Forschung weitermachen und hast dann irgendwie etwas weiter, geografisch weiter geguckt, wo eine Doktorarbeit angeboten wird? Oder wie bist du dann nach Duisburg gekommen?
Ich bin nach Duisburg gekommen über ein Review-Paper, was ich gelesen habe. Da wurden Messungen vorgestellt von dem Projekt B06 hier. Das waren Messungen an dem niederenergetischen Elektronenmikroskop. Die fand ich sehr schön, weil ich meine Masterarbeit auch an so einem Mikroskop gemacht habe und hatte mich dann eigentlich auf eine Stelle in diesem Projekt beworben. Da gab es keine freie Stelle. Aber dann wurde mir die Stelle eben an dem Ried, was wir gleich noch besprechen werden, angeboten. Genau. Und es begibt sich halt so, dass Duisburg näher an Wuppertal liegt, wo meine Eltern sind, und Münster, wo meine Freundin ist. Und deswegen war es eher dann ein Schritt geografisch wieder näher an den Ursprung zurück.
Aber finde ich auch super cool, dass du dann tatsächlich über eine Veröffentlichung quasi hergekommen bist. Ich glaube, ich stelle mal die These auf, dass das gar nicht so häufig passiert, dass Leute schon vor ihrer Promotion so sehr dann wegen eines Papers denken, boah, da will ich hin. Also schön. Ist ja auch ein gutes Zeichen für den Standort hier.
Und für den SFB, ne? Weil er eine Sichtbarkeit hat, genau. Okay, das heißt, so bist du zum Ried gekommen. Du hast es gerade schon gesagt. Ried ist ja eigentlich nur eine Abkürzung, ne? Hilfen wir reflektive Hochenergie-Elektronenbeugung.
Genau.
Okay.
Also es ist wie immer eine englische Abkürzung, also Reflective High Energy Electron Diffraction. Du hast den deutsche Übersetzung schon gesagt.
Nikolas, das ist so eine ganz gängige Abkürzung, die du einfach im Kopf hattest. Ne?
Als Physiker ist man ihr schon mal begegnet. Aber trotzdem, wir wollen sie uns natürlich jetzt mal etwas genauer angucken. Gehen wir von hinten nach vorne, würde ich sagen, weil das macht, glaube ich, Sinn. Also als allererstes Elektronenbeugung. Ich glaube, wir kennen Beugungen, kennt man aus dem normalen Leben von Licht beispielsweise. Ne? Und das macht ihr mit Elektronen. Ne? Also ihr geht mit Elektronen quasi auf Oberflächen.
Ja, genau. Also wir gehen mit Elektronen auf Oberflächen und dann werden die Elektronen an diesen Oberflächen gebeugt. Das heißt, letztendlich laufen dann von der Oberfläche ganz viele Kugelwellen in den Raum. Mhm. Und was wir letztendlich dann aufnehmen, ist die Intensitätsverteilung von diesen Elektronenwellen auf dem Detektor. Mhm. Und da kommt es dann zu Interferenz, konstruktiver, destruktiver Interferenz. Vielleicht habt ihr auch schon
Interferenz mal geklärt. Genau, da haben wir eigentlich auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über Interferenzmuster.
Interferenzmuster, das heißt, sieht man ja bei Licht auch sehr schön. Also kann man bei Licht ja schon auch schon sehen.
Genau, ich denke die ganze Zeit über Beispiele nach. Also wir haben natürlich diesen klassischen ganz feinen Vorhang oder so, wo man das ja auch sieht. Aber ich will nicht gerade, wir haben noch eigentlich bessere Beispiele dafür, oder? Interferenz. Aber zum Beispiel natürlich mit einem Laser auf ein Gitter geschossen. Dann sieht man ja, ich glaube, das hat man auch alles noch in der Schule gelernt irgendwann mal. Also Beugungsmuster oder Interferenzmuster sind dann halt im Prinzip eine Abfolge von hellen Punkten und dunklen Stellen, ne, wenn man so will.
Ja, genau.
Wasserwellen interferieren halt auch konstruktiv und destruktiv und dann hat man eben auch.
Das kann man ja in einer Badewanne mal ausprobieren, wenn man zu zweit ist oder in einem Pool, wenn man zu mehreren ist, einfach mal Wasserwellen auf einen zuschicken, dann sieht man, dass die in der Mitte höher werden als die eigentliche Welle. Das ist eine Interferenz, was man schön beobachten kann.
Genau. Das seht ihr dann halt mit Elektronen. Ne?
Das sehen wir mit Elektronen,
ihr seht dann Interferenzmuster, heißt halt auch hellere Stellen, dunklere Stellen. Und aus diesen Mustern kann man dann Rückschlüsse auf das Material ziehen, an dem die Elektronen gebeugt wurden, richtig?
Genau. Letztendlich kann man darüber zurückrechnen, wie die Oberfläche aufgebaut ist, also wie die Atome, also welches Gitter diese Atome an der Oberfläche haben, wie sie formiert sind, in welchem Arrangement sie stehen.
Warum macht man das nicht mit Licht und warum macht man das mit Elektronen?
Das liegt an der Wellenlänge letztendlich der Elektronen. Also Licht hat ja eine vergleichsweise große Wellenlänge. Mhm. Man macht es auch mit Licht, aber mit Röntgenlicht, um halt die Auflösung zu bekommen, weil bei Röntgenlicht ist die Wellenlänge dann im Bereich der Atomabstände. Das ist sehr wichtig, damit man halt die wirkliche Interferenz sieht an der Oberfläche. Und bei Elektronen ist das halt direkt so gegeben, wenn man die sich anschaut, genau.
Genau, und das ist auch der Grund, warum du mit Hochenergie-Elektronen arbeitest, weil du dann in einem speziellen Energie- und damit Frequenzbereich bist, oder hat das einen anderen Grund?
Nee, das hat tatsächlich einen anderen Grund. Mhm. Also man kann Elektronenbeugen auch mit niederenergetischen Elektronen machen. Das ist dann LEED für Low Energy. Die Elektronenenergie entscheidet letztendlich nur darüber, wie tief dringen Elektronen in die Oberfläche ein oder in das Substrat ein, also in die Probe ein. Und es ist so, dass bei niedrigen Elektronenenergien die Elektronen erstmal nicht so weit in die Probe eindringen, was eigentlich sehr schön ist, weil man ist dann oberflächensensitiv. Die dringen nur wenige atomare Schichten tief ein. Und bei höheren Elektronenenergien dringen sie eigentlich tiefer ein, was man eigentlich ja nicht möchte. Weswegen, wenn man hochenergetische Elektronen nutzen möchte, man stattdessen unter einem sehr flachen Winkel auf die Oberfläche geht. Das ist dieses Reflective in dem Wort, dieses Reflektive.
Okay.
Das heißt, wir haben einen Einfallswinkel von so 5 Grad oder auch 2 Grad, was dann dazu führt, dass letztendlich die Elektronen sehr lange mit der Oberfläche interagieren können, aber auch nur wenige Atomschichten tief eindringen, letztendlich über den Winkel bestimmt. Also es ist dann ja 1 durch Sinus von dem Winkel. Mhm. Das wird dann ein relativ großer Faktor für kleine Winkel, logischerweise.
Und relativ lange Wechselwirken ist vermutlich positiv, weil dann hast du ein klares Bild, sage ich jetzt mal sehr naiv gesprochen.
Genau. Mhm. Das gibt einem die Möglichkeit, dann eine gute Auflösung zu bekommen im Beugungsbild.
Ah ja, okay.
Wenn ihr da jetzt mit hochenergetischen Elektronen drauf schießt, hinterlassen die dann eigentlich auch irgendwann Spuren und Schäden, oder ist da das Material nicht so empfindlich?
Also an meinem Experiment arbeite ich mit 30 Kiloelektronenvolt, also 30 Volt Hochspannung. In dem Bereich machen die Elektronen jetzt noch keinen Schaden an der Probe. Das Einzige, was entstehen kann, ist, dass bei diesen Energien schon Röntgenstrahlen ausgesendet werden können. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen haben wir spezielle Fenster in der Kammer, und aus der Edelstahlkammer kommen die eigentlich nicht raus. Und wir haben auch so Abdeckung auf den Fenstern, damit da auch nichts raus kann. Genau, aber eine Strahlschädigung der Probe haben wir nicht mit den Elektronen, genau. Ja.
Und jetzt machst du natürlich das Ganze, was wir jetzt gerade besprochen haben, dieses Read, machst du auch noch zeitaufgelöst, ne?
Genau.
Was macht die Messung zeitaufgelöst oder wie kriegst du das hin?
Wir kriegen das hin über das Pump-Probe-Verfahren. Mhm. Dazu habt ihr ja schon ein schönes Video online, habe ich gesehen. Könnt ihr auch verlinken. Genau, und das ist auch bei uns im Experiment so realisiert, dass ich ausgehend von einem Laserpuls über einen Strahlteiler daraus zwei Laserpulsanteile mache. Mhm. Mit dem einen erzeuge ich mein Elektron, wenn ich die Probe abfrage. Mhm. Und mit dem anderen Teil rege ich die Probe an. Mhm. Also es ist eine Beleuchtung mit dem Laserpuls. Mhm. Dann führe ich dem System Energie zu. Und letztendlich koppelt der Laser meistens in die Elektronen, also regt elektronische Zustände an und die Elektronen koppeln dann an die Atomrümpfe und die werden in Schwingung versetzt, das nennt sich dann Phonon. Und diese Phononen, diese Gitterschwingungen haben Auswirkungen dann natürlich auf das Interferenzbild, was ich sehe, dahingehend, dass die Reflexe weniger intensiv werden. Ah. Ja, das kann man sich vorstellen, wenn ich einen Vergleich zwischen einem starren Objekt, also ich scharf sehe, und wenn ich das Objekt wobble, dann sehe ich weniger von dem Objekt.
Verschwommen im Prinzip.
Verschwommen, genau. Mhm. Und die Intensität geht halt weg. Mhm. Und die geht aus den Reflexen in den Untergrund. Das ist der sogenannte Debye-Wallace-Effekt. Mhm. Genau. Und darüber kann ich dann letztendlich mir auflösen, welche Dynamik diese Anregung, beziehungsweise und dann die anschließende Abklingen letztendlich der Dynamik hat.
Also im Prinzip, wo die Energie hingeht. Ne? Also du lernst, wie ein Laser erstmal das Gitter zum Schwingen anregt und dann wie die Schwingung auch wieder, also wie so ein Stein, den man eigentlich ins Wasser wirft. Ne? Dann sieht man erstmal viel Wellen und so über die Zeit wird die Oberfläche dann wieder ruhiger und das seht ihr dann an der Oberfläche quasi.
Ja, genau, das könnte man sehen. Ich messe quasi die Oberfläche, die Schwingung der Oberfläche und genau, sehe dann, wie die abklingt.
Aber quasi an einem Punkt, oder? Also du misst ja da, wo du auch angeregt hast.
Genau, ich messe in dem Bereich, wo ich anrege und um da sicher zu gehen, ist unser Abfragepuls deutlich kleiner als der Anregepuls. Also ich rege eine große Fläche an, ich frage eine kleine Fläche ab, um sicherzustellen, dass ich innerhalb der Fläche, die ich abfrage, möglichst eine gleichmäßige Anregung habe. Und ich habe ja schon gesagt, wir gehen unter einen flachen Winkel rein. Mhm. Das heißt, selbst wenn unser Elektronenpuls nur so 300 Mikrometer groß ist, also ausgedehnt ist, der Spot, durch die 2 Grad jetzt beispielsweise verschmiert der auf 1,7 Zentimeter. Das heißt, ich probe über die gesamte Probenoberfläche. Dann aber nur in einem kleinen, schmalen Bereich von 300 Mikrometern und mein Anregepuls ist so 2 Millimeter groß. Und dann zentriert man das möglichst und hat dann eine schöne Anregung. Mhm. Wobei ich dann sagen muss, dass unsere Proben extra schmal sind in die Dimension, wo der Elektronenpuls so breit wird, um eine bessere Auflösung zu erreichen als Beugungsbild. Mhm.
Stellt ihr die Proben selbst her oder habt ihr da dann wieder Kooperationspartner, die für euch produzieren?
Bei uns ist es so, dass wir die Proben selbst herstellen in unserem Experiment. Ich habe jetzt zum Beispiel Messungen gemacht an einer Oberfläche von einem reinen Silizium-Einkristall. Das sind sogenannte Wafer, kennt man vielleicht aus der Halbleiterindustrie, die kann man so kaufen und dann bricht man sich eine Probe. Also ich breche mir dann daraus ein Stück, das ist dann so 1,7 Zentimeter lang mal 2 Millimeter dick. Das schleuse ich dann ein in meine Ultrahochvakuumkammer. Ultrahochvakuum, weil ich halt an der Oberfläche arbeite, deswegen muss die Oberfläche sauber bleiben. Und um das zu gewährleisten, muss das Vakuum sehr gut sein, damit da keine Atome irgendwie an der Oberfläche adsorbieren und die Struktur ändern. Und dann mache ich die heiß und dann ist sie schön sauber und dann rege ich sie an mit dem Laser. Aber wir können auch, das habe ich auch schon gemacht, in unserer Kammer live dünne Metallfilme auf diese Proben wachsen. Da haben wir dann zum Beispiel einen Verdampfer, der Bismut verdampft. Und dann kann man diesen dünnen Film beim Wachstum zusehen, was eigentlich sehr schön ist.
Nett.
Genau, und dann sieht man immer, wie sich eine Lage schließt und dann die andere Lage langsam anfängt zu wachsen und dann die Waage wieder schließt. Das kann man nämlich genau auch wieder an den Intensitäten von den Beugungsreflexen sehen. Immer wenn die Lage halb fertig ist, ist die Intensität minimal, ne, weil dann maximale Rauigkeit ist und es eine destruktive Interferenz gibt. Und immer wenn die Lage komplett geschlossen ist, ist die Intensität maximal. Das heißt, man sieht dann in dem Verlauf der Beugungsreflexe, der Intensität der Beugungsreflexe, eine schöne Schwingung quasi.
Oh. Warum ausgerechnet Bismut?
Bismut ist für uns ein Modellelement, weil es sich sehr gut anregen lässt. Es zeigt einen sehr hohen Debye-Waller-Effekt.
Ah, okay.
Ich habe ja gesagt, dieser Effekt ist nach Peter Debye.
Oh.
Und
ich hab's lange
erinnert, aber ja. Da müssen wir mal nachgucken. Genau.
Ah ja, okay. Lässt sich gut messen.
Zeigt einen sehr starken Einbruch der Intensität in Abhängigkeit der Anregung letztendlich.
Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat es einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, oder?
Das ist auch vorteilhaft.
Ja, genau. Und das ist ja auch das, was wir im Kristalllabor benutzen, wenn wir Schulgruppen bei Freestyle Physics zum Beispiel da haben, weil man super schöne Kristalle aus Bismut ziehen kann.
Mhm. Aber das heißt, das sind im Prinzip zwei völlig unabhängige Experimente und Anwendungen für dein Experiment. Zum einen guckst du dir die Phononen auf dieser Silizium-111-Geschichte an und diese Bismut-Nummer ist nochmal was ganz anderes. Da beobachtest du und charakterisierst halt den Wachstumsprozess oder benutzt du die auch nochmal, also diese Probe dann auch nochmal für diese Phononenmessung?
Genau, also dieses Beobachten und Charakterisieren des Wachstumsprozesses ist genau das. Das nutzen wir, damit wir sehr kontrolliert diese Filme herstellen können. Wir können dann genau sagen, okay, dieser Film ist jetzt 8 Bilagen dick.
Das ist krass,
oder 10 Bilagen dick, je nach Filmdicke und Substrat gibt es nämlich unterschiedliche Effekte von diesem Film, wie dieser Film wächst. Aber letztendlich nehmen wir auch daran dann natürlich die zeitaufgelösten Messungen vor, denn also diese Wachstumsoszillationen, die sind nicht zeitaufgelöst. Die brauchen wir nicht zeitaufgelöst. Also nur
weil sie langsam zeitaufgelöst sind,
im Sinne von, dass wir halt kontinuierlich messen, während wir aufdampfen.
Ja, ja.
Aber so eine Präparation dauert 10 bis 20 Minuten.
Da kann man halt zugucken.
Da kann man halt wirklich live zugucken. Ja, ja, das machen wir dann auch.
Ja, cool.
Genau. Und dann machen wir die zeitaufgelöste Messung und können da dann auch Rückschlüsse drauf ziehen, wie ist die, wo geht die Energie aus dem Film hin? Mhm. Also wie koppelt das auch an das Substrat? Und welche Moden schwingen da in dem Film? Genau.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich würde gerne nochmal einmal einen Schritt zurück gehen, weil wir haben gerade schon über den Anfang deiner Arbeit gesprochen. Wie muss man sich das vorstellen? Du kommst an so eine Anlage und die funktioniert top und du kannst sofort anfangen, ab Tag 1 zu messen? Oder,
In der Regel läuft das ja so. Ne?
Genau, das ist ja das wünschenswerte
genau, deswegen frage ich.
Prozedere in einer Arbeitsabhängigkeit.
Also in der Tat interessiert mich, also wie viel Aufbau machst du in so einer, also du machst jetzt 4 Jahre oder so deine Doktorarbeit, wie viel ist man damit erstmal beschäftigt, so ein Experiment ans Laufen zu bekommen und wann fängt man an zu messen und wie teilt sich so eine Arbeit dann auf?
Das hängt tatsächlich davon ab, wie die Arbeitsgruppe organisiert ist, im Zweifelsfall, welche Messungen anstehen, was geplant ist für diese Anlage. Jetzt war es zum Beispiel so, dass in meinem Fall die Anlage geplant war, ein Update des Detektors zu bekommen, hin zu einem neuen Detektor. Das fiel jetzt in meine Zeit, die ich da war. Deswegen war das erst einmal dann auch viel Aufbauarbeit, letztendlich diesen neuen Detektor an die Anlage zu bringen, ne, mit dem wir dann die Elektronen noch besser, hochauflösender abbilden können.
Was macht den Detektor besser? Also wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, kaufen wir regelmäßig neue Kameras, da ist der Sensor auch besser, der hat irgendwie mehr Pixel und ist vielleicht lichtstärker. Ist das so ähnlich dann bei euch in dem Experiment?
Ja, also in der Tat. Wir hatten jetzt vorher einen Multikanalplattendetektor. Das kann man sich vorstellen wie so einen eine Platte mit sehr vielen kleinen Löchern drin. Mhm. Da treffen die Elektronen drauf und werden dann vervielfacht. Mhm. Und die vervielfachten Elektronen werden dann auf einen Schirm, der mit Phosphor beschichtet ist, gelenkt. Und dann leuchtet dieser Schirm grün. Und dieser Schirm wurde dann gefüllt mit einer CCD-Kamera.
Okay.
Das heißt, man sieht schon, es sind ein paar Umwandlungsprozesse drin, alle sind mit Rauschen verbunden.
Ist das alles im Vakuum oder ist das außerhalb des, also ist nur der vordere Teil beispielsweise im Vakuum, dann die CCD außerhalb des Vakuums? Also
die CCD-Kamera war dann außerhalb des Vakuums. Der Phosphorschirm und die Multikanalplatten waren innerhalb des Vakuums.
Okay.
Da ist man dann begrenzt, dadurch dann wie in der Auflösung begrenzt, wie groß sind die Kanäle in der Kanalplatte. Mhm. Wie viele Pixel hat meine Kamera, mit der ich das abfilme? Mhm. Es gibt so einen Blooming-Effekt, heißt das. Das heißt, wenn ein Elektron in einen Kanal trifft, kann das auch Elektronen in benachbarten Kanälen auslösen. Vereinfacht gesagt. Mhm. Was dann natürlich dazu führt, dass Spots verbreitert werden. Und das sind halt alles so Nachteile, die Kanalplatten haben können. Plus man kann sie kaputt machen, wenn man mit zu viel Elektronen drauf geht. Dann kann man tatsächlich in diesem Fall Schäden hinterlassen. Mhm. Dann entstehen so schwarze Flecken, die halt dann einfach nicht mehr vervielfältigen.
Okay.
Dann ist man dann blind an diesem Punkt. Das geht jetzt mit dem neuen Detektor, den wir haben, nicht mehr. Da ist nämlich so, dass die Elektronen auf einen Zintillator treffen. Mhm. Das ist letztendlich ein Kristall. Und in diesem Kristall erzeugen die hochenergetischen Elektronen direkt grünes Licht. Das wird dann über Faserbündel, also so Glasfaserbündel, aus dem Ultrahochvakuum geleitet, im Grobvakuumbereich. Und dann sind diese Phosphorbündel direkt auf einen CMOS-Chip geklebt, der 4096 auf 4096 Pixel hat. Mhm. Die alte Kamera hatte 1200 Pixel, wobei der Bereich der Kanalplatten nur 750 Pixel waren. Mhm. Also wir haben schon allein deswegen eine viel größere Auflösung, also reale Auflösung, die sich dann auch übersetzen lässt in eine bessere Auflösung in dem Beugungsbild letztendlich, was uns ja interessiert. Wir haben zudem eine höhere Range, also einen höheren Bereich an Graustufen zur Verfügung. Die alte Kamera konnte 12-Bit auflösen, die neue Kamera kann 16. Genau, es ist halt ein Unterschied an Grauwerten, der zur Verfügung steht, und das hat dann den Vorteil, dass man in einer Messung sowohl Bereiche mit hoher Intensität als auch Bereiche mit niedrigerer Intensität besser zusammen auflösen kann, was die Messzeit verkürzen kann. Ah, ja. Wenn man vorher vielleicht erstmal eine Messung für die sehr intensiven Spots machen musste und dann nochmal mit einer anderen Verstärkung für kleine Spots, also für für Spots, die eine geringe Intensität haben, machen musste, wo die anderen Spots dann überbelichtet sind, das kann man jetzt mit einer Messung machen. Mhm. Genau. Und man kann den Detektor nicht kaputt machen, wenn man mit zu viel Elektronen drauf geht. Das ist auch ein Vorteil.
Ey, kauft man so einen Detektor? Also kommt der irgendwie von der Firma so, wie du den jetzt konfiguriert hast, so grob, so kauft man den und dann?
Genau, also den Detektor, den kann man tatsächlich kaufen. Mhm. Der ist jetzt nicht speziell für ein Read entwickelt, natürlich nicht. Der ist entwickelt worden eigentlich für TEMS, also Transmissionselektronenmikroskope. Das sind Geräte, die gibt es sehr viel häufiger als jetzt so ein zeitaufgelöstes Read. Mhm. Ein zeitaufgelöstes Gerät gibt es in dieser Arbeitsgruppe. So TEMS gibt es halt immer wieder.
Ja, ja.
Genau, aber wir konnten den halt in unserem Aufbau auch sehr gut nutzen.
Mhm. Was heißt jetzt eigentlich zeitaufgelöst? Also von welcher Zeitskala sprechen wir da eigentlich?
Von der Zeitskala rechnen wir, dass wir, also in dem Experiment am Read, können wir eine Zeitauflösung von so einer Pikosekunde ganz gut erreichen. Der Weltrekord an unserer Anlage lag bei 330 Femtosekunden.
Moment, der Weltrekord an eurer Anlage. Also ihr habt an eurer Anlage mal den Weltrekord für diese Art von Messung gehalten.
Richtig, das war, glaube ich, in der letzten Förderperiode, also nicht in dieser, sondern in der ersten Förderperiode gewesen sein. Muss ja richtig rechnen. Da wurde der Weltrekord in der zeitaufgelösten hochenergetischen reflektiven Elektronenbeugung an unserer Anlage erreicht. Genau, das waren die 330 Femtosekunden.
Aber da warst du schon da?
Da war ich noch nicht da.
Ah, schade, sonst genau, das wärst du ja der Weltrekordhalter gewesen. Ne,
für eine kurze Zeit. Das war die Generation vor mir,
dann, okay.
Die den aufgestellt hat.
Aber du sagst das so, als wäre das in der Vergangenheit. Das heißt, irgendjemand hat jetzt schneller gemessen oder ist das immer noch der bestehende Weltrekord?
Das ist für unsere Anlage immer noch der bestehende Weltrekord. Man kann mit anderen Aufbauten, die dann anders messen, also nicht in einer Riet-Geometrie, sondern in anderen Geometrien kann man bessere Zeitauflösungen erzeugen, beziehungsweise man kann Effekte, wo wir angewiesen sind, die in einer direkten Zeitauflösung messen zu können, durch eine geschickte Anregeabfolge noch einmal aufspalten und dann mit einer schlechteren Zeitauflösung trotzdem besser messen. Mhm. Genau.
Okay, ja.
Deswegen, aber für unsere Anlage, ist das immer noch so.
Mhm. Bei so einem Detektoreinbau, ne, wie schwer muss man sich das vorstellen? Ist das experimentell oder, ich weiß gar nicht, handwerklich, kommen da Herausforderungen auf einen zu oder nimmt man das Ding einfach, baut das ein und nach 2-3 Monaten bist du wieder in der Lage zu messen, weil der neue Detektor drin ist? Ist das aufwendig?
Prinzipiell, also so rein von der Anlage her, ist es nicht so aufwendig. Man nimmt den alten Detektor ab, man flanscht den neuen Detektor an, muss natürlich bei beiden sehr vorsichtig sein, weil Detektoren sind schon empfindlich. Man möchte nicht, dass irgendwas da drauf fällt. Man möchte nicht an eine Kante stoßen mit den Geräten. Aber prinzipiell ist das reine Anmontieren an der Anlage nicht das Aufwendige. Das Aufwendige ist dann die Integration des Detektors in den Messaufbau. Denn so ein Experiment besteht halt nicht nur aus der reinen Anlage, sondern halt auch aus Software, die das alles steuert, aus Geräten, die gebraucht werden, um diesen Detektor zu betreiben. Und viele mehr. Also da hängt sehr viel so ein Rattenschwanz an weiteren Aufgaben dran, als nur den Detektor anzubringen und dann ist das soweit fertig. Tatsächlich das erste Beugungsbild hatten wir mit dem Detektor, ich glaube 2 Tage, nachdem wir den angeflanscht haben, ohne Probleme. Aber dann halt dann tatsächlich wieder in den Zustand zu kommen, dass man ein richtiges Experiment daran vornehmen kann. Das ist ein längerwieriger Prozess tatsächlich.
Jetzt hast du diesen Detektor oder die ganze Anlage zum Einsatz gebracht, irgendwie in deiner Doktorarbeit. Ne? Und du hast uns gerade schon gesagt, Silizium 111 und Bismut auf Silizium. Kannst du für unsere ZuhörerInnen mal so 1-2 Highlights nennen, wo du sagen würdest, okay, das haben wir jetzt mit dem neuen Aufbau gemacht oder das ist die Kernerkenntnis deiner Doktorarbeit, hier haben wir was gemessen oder hier hast du was gelernt, ist ja vermutlich sehr grundlagenwissenschaftlich, also die Ausbreitung von Phononenwellen ist ja schon Special Interest, würde ich so sagen. Aber was würdest du sagen, ist so ein Highlight, wo du sagen würdest, das haben wir jetzt in den letzten Jahren rausgefunden?
Also auf der instrumentellen Seite konnte ich zeigen, dass wir mit dem neuen Detektor die Auflösung in dem in Beugungsbildern um bis zu 30% steigern konnten, die wir jetzt tatsächlich einfach mehr an Auflösung haben. Wir haben diesen Faktor 8 bessere Graustufen Bereich, den wir messen können.
Ich würde sagen, das ist schon geil.
Das ist jetzt für diesen Detektor schon mal sehr gut.
Ja, das klingt auch durchaus so. Ja.
Genau. Das kommt natürlich mit ein paar Einschränkungen, dass der Detektor etwas lichtsensitiv ist, was die Messung erstmal kompliziert hat, aber auch das konnten wir halt lösen. Jetzt erstmal in erster Näherung.
Aber warum macht das das kompliziert? Also erstmal würde man ja sagen, ja klasse, sensitiv heißt ja erstmal, auch kleine Effekte können gemessen werden. Ne?
Prinzipiell schon, wenn man mit Licht arbeiten würde, aber wir arbeiten ja mit Elektronen.
Ah, okay.
Das heißt, unsere Elektronen tragen das Signal Ah, okay. Aber das Licht, was jetzt zum Beispiel durch die Anregung in die Kammer kommt,
das stört.
Das stört. Mm. Genau. Und zum Glück ist das relativ konstant. Das heißt, in erster Näherung reicht es, das abzuziehen. Mhm. Also ein extra Bild aufzunehmen mit nur Licht und dann kann man das abziehen und rausrechnen. Mhm. Wir werden vielleicht auch instrumentelle Verbesserungen noch bekommen mit einem Filter, der das Licht dann rausfiltert. Oder wir arbeiten an einer Abschirmung, die Licht von dem Detektor weghält. Das ist jetzt ja wieder auf der instrumentellen Seite. Mhm. Durch diese Lichtempfindlichkeit war ich jetzt auch ein bisschen in der Zeitauflösung erstmal wieder begrenzt, weil ich nicht beliebig wenig Elektronen nehmen konnte, um noch ein Signal sehen zu können, was nicht in dem Rauschen untergeht letztendlich. Und wenn ich mehr Elektronen brauche, brauche ich mehr Elektronenimpuls an meinem Elektronenpuls. Und wenn ich mehr Elektronen in meinem Elektronenpuls habe, dann stoßen die sich gegenseitig ab.
Oh.
So, und Elektronen, die sich gegenseitig abstoßen, führt dazu, dass mein Puls länger wird in der Zeit. Mhm. Dadurch wird meine Zeitauflösung schlechter, weil ich dann einen längeren Puls habe. Genauso, dass ich jetzt meine Messung mit ungefähr 8 Pikosekunden Zeitauflösung gemacht habe. Nichtsdestotrotz konnte ich jetzt in meiner Doktorarbeit an den Messungen an zum Beispiel Silizium 111 Oberflächen, die so eine schöne, sag mal, 7x7-Rekonstruktion zeigen, dass es möglich ist, diese anzuregen mit einem Laserlicht und dass ich da tatsächlich zwei Effekte sehe. Einmal eine Anregung dieser Oberflächenstruktur, aber auch eine Anregung des Volumens. Mhm. Durch einen Drei-Photonen-Prozess. Mhm. Also ich brauche dann drei Anregephononen, um da einen Elektron anzuregen, weil Silizium ist ja ein Halbleiter, hat eine indirekte Bandlücke von 1,17 Elektronenvolt und eine direkte Bandlücke von 3,4 Elektronenvolt. Ich rege mit 1,5 Elektronenvolt an. Das heißt, ich brauche drei Phononen, um die direkte Bandlücke anzuregen, weil die indirekte mir nicht zur Verfügung steht. Für die indirekte Bandlücke braucht man immer noch eine Komponente, die woanders herkommen müsste, als Licht liefern kann. Genau, aber das sehe ich, dass wenn die Fluenzen hoch genug ist, also ich mit genug Licht auf die Probe gehe.
Damit es wahrscheinlicher wird, dass dieser Prozess passiert.
Genau, wird der Effekt wahrscheinlicher und das sehe ich dann tatsächlich auch. Und da sehe ich, dass ich einen sehr lang anhaltende Anregung habe. Also ich rege einen Effekt an, der über Nanosekunden stabil bleibt und sogar noch nicht wieder komplett abgeklungen ist, wenn mein nächster Laserpuls ankommt.
Okay.
Und mein Lasersystem arbeitet mit 5000 Hertz. Das heißt, 5000 Mal pro Sekunde kommt da ein Lichtblitz, Lichtpuls. Das sind also alle 200 Mikrosekunden.
Das prüfen wir noch.
Das prüfen wir nach. Ne? Genau. Aber so lange bleibt dieser Effekt bestehen.
Ja, krass, okay.
Das ist lang, genau.
Du hattest uns ja auch einen Preprint geschickt, den wir auch noch in die Shownotes setzen. Und da fand ich auch noch eine Sache ganz spannend. Da geht es ja auch um den CMOS-Sensor, den ihr da verwendet habt. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das ja letztlich ein Sensor, wie er auch in der Smartphone-Kamera an sich vom Typ her drin steckt. Und da dachte ich so, ja, CMOS-Sensor im Vakuum, dem ist doch das Vakuum egal. Aber da gibt es tatsächlich technische Hürden, die es zu überwinden gilt. Was ist da los? Was ist da die Schwierigkeit?
Ja, die Schwierigkeit an sich ist jetzt nicht der CMOS-Chip. Der CMOS-Chip ist halt Silizium-basiert. Ne? Das ist ja auch wieder einfach nur ein Chip an sich. Die Schwierigkeit ist, wie lese ich diesen Chip aus und welche Elektronik brauche ich dafür und wo sitzt diese Elektronik? Es gibt zum Beispiel auch, also man könnte auch mit den Elektronen direkt auf so einen speziellen CMOS-Chip gehen. Die werden ein bisschen anders hergestellt, sind dünner. Aber prinzipiell gibt es auch so Detektoren, die quasi die Elektronen direkt ablichten können, ohne diese Umwandlung in Licht zu brauchen. Die sind aber nicht kompatibel mit den Ultrahochvakuum-Bedingungen, die wir haben. wegen der Elektronik und wegen des Auslesens. Da sind dann zum Beispiel, es sind so einfache Dinge wie Kabel, die isoliert sein müssen, aber die Isolation besteht aus Stoffen, die ausgasen können. Ah, also da können dann Chemiesubstanzen abgegeben werden, die niedrigen Dampfdruck haben, die dann halt ins Vakuum gehen würden oder das Vakuum kaputt machen könnten. Die andere grundsätzliche Herausforderung ist, dass auch wegen der Elektronik und wegen des Chips man diese Detektoren nicht zu heiß machen darf. Mhm. Also zum Beispiel unseren Detektor dürfen wir nicht über 40 Grad heiß werden lassen, weil er sonst kaputt gehen kann. Ja. Um das Ultrahochvakuum zu erreichen, muss man die Kammer aber eigentlich mindestens über 100 Grad bringen. 100 Grad ist so die Temperatur, wo dann auch wirklich das Wasser, was an den Edelstahlwänden der Kammer anhaftet, verdampft und tatsächlich auch weggeht und abgepumpt werden kann. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Widerspruch. Ne? Also wie schaffe ich es, eine Ultrahochvakuumbedingung herzustellen, ohne dass mein Detektor zu heiß wird? Aber da sind wir auf die Idee gekommen, okay, gut, wir können den Detektor ja, also vielleicht nur den Detektor an sich kühlen, mit einer Kühlmanschette, ne, mit Wasser gekühlt quasi, von außen, sodass wir da die Wärme sehr schnell ableiten können. Und auf der anderen Seite aber, wir haben da so ein Ventil zwischen, das Ventil machen wir zu, dann kommt auch keine Wärmestrahlung auf den Detektor. Aber wir heizen die andere Seite des Ventils nochmal mit einem Heizband. Das heißt, wir können auf der einen Seite des Ventils die 100 Grad haben, die wir brauchen zum Ausheizen. Und auf der anderen Seite des Detektors kommt die Wärme abgeführt direkt, bevor sie den Detektor kaputt machen kann, sodass dann nur ein sehr kleiner Bereich von dem Detektor bis zu dem Ventil vielleicht nicht die 100 Grad heiß wird, aber die gesamte restliche Kammer ausgeheizt werden kann und dann kann man die Ultrahochvakuumbedingungen, also Drücke von 2×10⁻¹⁰ Millibar auch erreichen.
Und wie viele Detektoren habt ihr gegrillt, bevor die Kühlung funktioniert hat?
Zum Glück keinen einzigen.
Oh, okay.
Weil diese Detektoren sind auch nicht so ganz günstig. Ja. Also die kosten so 150.000 Euro, ein Detektor.
Oh, okay.
Da möchte man auf Nummer sicher gehen, dass es alles funktioniert, bevor man da riskiert, dass der kaputt geht.
Ja. Und jetzt hattest du gerade ja auch noch eine Zahl genannt beim Ultrahochvakuum 10⁻¹⁰.
Genau.
Das ist schon verdammt viel Vakuum, sage ich mal.
Ja,
das ist genau. Irgendwie, hast du einen Vergleich so zur Erdatmosphäre oder Weltraum?
Also die Erdatmosphäre hat ja 1000 Millibar, also ein Bar hier so roundabout. Das heißt, wir sind da dann von 1000 bis 10⁻¹⁰ sind wir 13 Größenordnung geringer als der Druck auf Erdniveau. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Vakuum im Weltraum ist.
Ich habe es schnell nachgeguckt, weil ich weiß, dass 10⁻¹⁰ echt wenig ist. Ja. Deswegen die erdnahe Umlaufbahn, also wir sind schon auf einer Umlaufbahn, aber halt noch relativ nah an der Erde, 10⁻⁷ bis 10⁻⁸ Millibar, also das schlägt ihr mal locker. Und der äußere Fernellengürtel, der ist ja nochmal ein bisschen weiter draußen, 10⁻⁹ bis 10⁻³. Also da so in dem Ding spielt ihr so. Also
krass.
Man kann schon deutlich sagen, war Weltraumbedingungen, die ihr da
habt. Ja, genau. Also das ist für uns halt sehr wichtig, weil unter diesen Drücken die Zeit, bis so eine Oberfläche dann kontaminiert ist, einen Tag dauert.
Ja. Ne? Selbst unter den Bedingungen?
Ja.
Oh, krass.
Genau.
Und dann müsst ihr wieder ausheizen? Dann
da
macht
muss
ihr
man nicht, nee, also man muss da nicht ausheizen. Es reicht, wenn man die Probe dann warm macht. Denn das ist nur Adsorption. Das ist jetzt nicht wirklich, dass es, also nicht zwangsläufig, dass es chemisch gebunden ist. Das heißt, es reicht dann, die Probe wieder warm zu machen, damit das, was auf der Probe haften geblieben ist, halt wieder wegfliegt.
Dann dürft ihr wieder einen Tag messen.
Und dann setzt sich das halt irgendwann in der Kammer wieder ab. Ja. Da stört es einem nicht, solange es, ne, wenn es sich anhaftet, ist es nicht in der Kammer unterwegs. Das ist gut. Genau, und dann kann man wieder messen. Genau.
Du hast auch was gemacht, wo ich mal sehr neidisch bin. Du warst auch mal im Ausland zu messen, ne?
Ja, tatsächlich.
In Lund.
In Lund, ja. Das ist eine schöne Kleinstadt in Schweden. Die haben einen Teilchenbeschleuniger der vierten Generation, das heißt Max 4. Genau, und an diesem Teilchenbeschleuniger gibt es verschiedene Messstationen, das nennt sich dann Beamlines. Mhm. Und an einer dieser Messstationen steht ein LIM. Ne? Also sind wir wieder bei dem LIM, an dem ich auch meine Masterarbeit gemacht habe, also ein niederenergetisches Elektronenmikroskop. Mhm. Und dieses LIM hat die schöne Eigenschaft, dass man die Proben da sehr gut kühlen kann, also sehr tief kühlen kann. Mhm. Genau, und das ist so das nächste zugängliche LIM, was das kann. Es gibt noch eins, das ist in Hongkong, aber Hongkong ist sehr weit weg. Da ist Lund naheliegender. Genau, und da konnte ich Messungen machen.
Elektronenmikroskop, wie muss ich mir das vorstellen? Also welche Auflösung hat man da? Sieht man da Bilder wie im optischen Mikroskop oder geht man da auch runter bis auf, keine Ahnung, welche Strukturen sieht man da?
Also man sieht da, es ist sogar ein abrasionskorrigiertes Elektronenmikroskop. Die beste Auflösung, die dann erreichbar ist, sind da 2 Nanometer. Mhm. Und eine Standardauflösung sind dann so 5 oder 10 Nanometer. Mhm. Man sieht also keine einzelnen Atome, aber man sieht auf jeden Fall Terrassen.
Stufen, so
also auf Stufen auf der Oberfläche, genau. Und man kann mit so einem LIM auch bestimmte Messmoden betreiben, zum Beispiel Dunkelfeld heißt das. Da hat man dann tatsächlich eine sehr gute Auflösung von diesen Terrassen, weil man, wenn Terrassen unterschiedliche Strukturen an der Oberfläche zeigen, kann man gezielt nur Elektronen nehmen, die von einer dieser Strukturen von der Oberfläche kommen. Das heißt, man sieht die andere nicht, die sind dunkel und man sieht die anderen dafür, die richtige Rekonstruktion dann sehr hell. Das heißt, man hat dann da wirklich eine sehr gute Auflösung von einzelnen Atomterrassen auf der Oberfläche.
Und was hast du da im Speziellen gemessen? Und war das für deine Doktorarbeit auch wichtig?
Das wird Teil meiner Doktorarbeit werden. Ich habe da gemessen, letztendlich einen Phasenübergang von einer Oberflächenrekonstruktion zu einer anderen von atomaren Drähten, von Indiumatomen auf der Silizium-111-Oberfläche.
Phasenübergang heißt also, wir haben einen Draht, der ist in irgendeiner Anordnung der Atome und dann macht man die heiß und dann ordnen die sich anders an oder wie muss ich mir das vorstellen?
Quasi, also wir haben so einen Draht, so eine Zickzackkette von Indiumatomen, die auf der Oberfläche liegen und dann macht man sie kalt.
Ah, andere Richtung,
andere Richtung, genau. Und dann bilden die Sechsecke. Ah, aus dem Zickzack werden Sechsecke, das heißt, man hat auch so einen Übergang von einem leitenden Zustand entlang dieser Ketten zu einem nicht leitenden Zustand.
Und die kann man zurückschalten, auch theoretisch
man, könnte man genau, wieder warm machen. Die kann man thermisch treiben, also man macht das, man kann es an- und ausschalten durch die Temperatur. Wir hatten das auch schon mal in dem Ried untersucht, man kann es auch anregen mit Licht, diesen Übergang, diesen Phaseübergang. Das heißt, wenn man diese kalte Phase hat, diese Sechsecke, und man da mit dem Laserlicht drauf geht, dann kann man die Elektronen anregen, die nicht bindende Orbitale besetzen und dann entsteht der, also dann gibt es den Phasenübergang zu dieser Zickzack-Rekonstruktion und der zerfällt dann wieder über die Zeit, weil es wieder runtergekühlt, weil es sich wieder abkühlt, genau.
Und also jetzt denke ich natürlich sofort an Anwendungen, ne? Also Nanodrähte, die man mal eben von leitend auf nicht leitend schalten kann, ist das tatsächlich eine realistische Überlegung, dass man die mal nutzen wird dafür oder sind wir davon weit weg? Ist das jetzt erstmal nur sehr, also erstmal sehr Grundlagenforschung, dass man sagt so, erstmal wollen wir verstehen, was da passiert?
Beides. Also es ging tatsächlich um das Verständnis, was passiert da. Dieses System ist auch, also es gibt eine gewisse Community, die dieses System auch untersucht und dann auch so sich untersucht, wie diese Rekonstruktionen sind nicht über die ganze Oberfläche, sondern immer nur in so Bereichen, die Domänen nennen. Und da gibt es dann Grenzen und dann gibt es ein Paper, was zeigt, dass man mit diesen Grenzen rechnen kann, also quasi so einen Computer daraus baut.
Oh, wow.
Genau, also man kann damit erstmal rumspielen. Damit diese Drähte stabil bleiben, braucht es diese Ultrahochvakuumbedingungen.
Ah, okay.
Ne, und damit dieser Phasenübergang stattfinden kann. Das sind natürlich dann direkte Limitationen dieses Systems. Weil,
stellst du den nicht auf den Schreibtisch?
Ne? Man stellt sich nicht eben nicht in den Schreibtisch, auf den Schreibtisch, genau. Aber prinzipiell ist es quasi ein optischer Transistor, wenn man es wenn es einem gelingen würde, diese Drähte zu kontaktieren, dann könnte man damit einen optischen Transistor haben, der halt leiten nicht leitet. Das ist auch immer das, was man dann, womit man dann dieses System auch ein bisschen bewerten kann. Genau, aber es ging grundsätzlich auch erstmal darum zu verstehen, wie passiert dieser Phasenübergang.
Ja, ja.
Genau.
In so einem Podcast braucht man auch immer ein bisschen Emotion und Drama. Du hast gerade so im Halbsatz nur gesagt, so, ihr habt im Read euch auch schon mal angeguckt, wie man mit dem Laser diese Phasenumwandlung macht. Mhm. Ich meine mich zu erinnern, dass du dann im Vorgespräch gesagt hast, da wurdet ihr geschlagen von einer anderen Arbeitsgruppe. Ne? Ihr konntet das nicht veröffentlichen, weil da kam eine Veröffentlichung raus, die das Gleiche gemacht hat. Ist das richtig?
Genau, also was ich eigentlich anschauen wollte, wofür ich dann hier hingekommen bin, ursprünglich mal war zu gucken, welche Energien brauchen meine Photonen, mit denen ich anrege.
Also der Laser
welche,
quasi.
Ne? Genau, also welche Farbe.
Ja, richtig. Ja.
Welche Wellenlänge nutze ich, welche kann ich nutzen, um diesen Phasenübergang zu treiben, weil es postuliert ist, dass es da eine resonante Anregung geben könnte, weil es eine gewisse Bandlücke von so 0,6 E-Volt. Mhm. Ne? Ich war vorhin bei 1,5 E-Volt, das ist viel zu viel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu 2400 Mikrometern Wellenlänge gehen würde, ne, dann wäre das genau diese 0,6 E-Volt, mit denen ich anregen würde. Und da wollte ich mir eigentlich anschauen, okay, als Funktion der Wellenlänge, wie passiert die Anregung?
Okay.
Ne? Finde ich da eine Resonanz? Ja, finde ich eine Frequenz, ab der es nicht mehr funktioniert? Und diese Experimente konnten mit einem anderen Aufbau schneller realisiert werden.
Anderer heißt jetzt von einer anderen Arbeitsgruppe.
Genau, von einer anderen Arbeitsgruppe in Göttingen, die Arbeitsgruppe Klaus Ropers.
Und dann hast du irgendwann das Paper auf den Schreibtisch gekriegt und hast gedacht, oh, das wäre meine Doktorarbeit gewesen, oder?
Ja, schon. Also das war schon so, dass es gerade zu diesem Zeitpunkt war, also der Detektor war angeflanscht und wir waren so dabei.
Oh, wie ärgerlich.
Okay, wir können langsam daran denken, Experimente zu machen und um diese Wellenlänge zu verändern, braucht man auch ein spezielles Gerät. Das ist ein optisch-parametrischer Verstärker. Mhm. Der war auch integriert. Wir hatten den Laseraufbau neu gebaut dafür. Oh. Genau, und dann kam halt die Veröffentlichung auch raus, die dadurch, dass sie einen anderen Ansatz gewählt haben, nämlich die arbeiten mit zwei Anregungen, also die stupsen das System einmal an, dann schwingt das und dann heben sie es mit einem zweiten Puls, mit einem zweiten Delay quasi aus dem System raus oder wieder zurück.
Je nachdem.
Also die können es tatsächlich diese Schwingung, die ich mir anschaue, steuern und kontrollieren. Und darüber konnten sie dann, also das haben sie dann auch kombiniert mit verschiedenen Wellenlängen und konnten dann tatsächlich die Messung schon machen und Ergebnisse zeigen. Genau.
Und also ich meine, ihr habt ja eine andere Anregung, dann publiziert man das dann gar nicht mehr, macht man das Experiment dann gar nicht mehr, oder ich könnte mir sagen, also zumindest reproduziert man das ja nochmal, das hat ja auch einen gewissen wissenschaftlichen Wert und die Tatsache, dass ihr ein ganz anderes Verfahren benutzt, ja, rein physikalisch passiert dann natürlich das Gleiche, aber hat das als Publikation gar keinen Wert mehr oder publiziert ihr das schon auch noch, dass ihr das auch nochmal gemacht habt, das Experiment?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Publikation keinen wissenschaftlichen Wert hat. Mhm. Also ich persönlich lege großen Wert darauf, dass Forschung reproduzierbar sein muss. Wir haben einen anderen Aufbau. Wir können nicht exakt das Gleiche beobachten, was Sie beobachten, weil Sie haben diese kohärente Anregung, die haben wir nicht realisiert. Ne, wir würden nur wir würden nicht den gleichen Informationsgehalt gewinnen können, den Sie gewinnen können.
Okay.
Was die Aussagekraft einer Publikation aus von unserer Seite oder Messung von unserer Seite schon mal wieder ein bisschen einschränken würde.
Okay. Naja.
Und deswegen war es letztendlich auch eine strategische Entscheidung, das nicht weiter zu verfolgen.
Okay.
Auch weil eine Doktorarbeit natürlich nur einen gewissen Zeitrahmen in Anspruch nehmen sollte und es dann nicht unbedingt nützlich ist, Zeit auf Messungen zu verwenden, die letztendlich Ergebnisse liefern könnte, die schon publiziert sind.
Ich verstehe schon.
Mit einer besseren, also mit einer tieferen Informationstiefe.
Ja. Aber das heißt, ihr hattet so eine kleine Krisensitzung für deine?
Tatsächlich.
Puh, das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Wie tief war das in deiner Doktorarbeit drin? Ein Jahr, zwei Jahre?
Das waren 2,5 Jahre.
Oh, boah. Okay.
Mhm. Bitte.
Ja, genau.
Ja. Und da hast du dann aber schon mal laut geschrien oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ich neige jetzt nicht dazu, dass, also ich muss das ja auch nicht persönlich nehmen, überhaupt nicht.
Ja.
Also das ist halt die Wissenschaft, es ist sehr schön, dass das da voranging, dass Erkenntnisgewinn vorhanden war. Und für mich gab es ja auch Alternativen dann. Musste das halt entsprechend bereden und planen. Es hat mich jetzt natürlich sicherlich Zeit gekostet, aber gleichzeitig muss man auch sagen, es war auch noch Corona und ganz viele Randbedingungen, die dann reinspielen, dass jetzt, das ist nicht so dramatisch an der Stelle.
Aber es ist ein interessanter Einblick, also mal zu sehen, wie kompetitiv das ist, ne? Und dass man halt auch ein bisschen gucken muss, dass andere einem nicht die Früchte wegschnappen.
Ja.
Aber man natürlich auch mitunter überhaupt keinen Einfluss darauf hat, natürlich. Also du kannst ja nicht wissen, wo in der Welt gerade was im Detail gemacht wird.
Ich meine, um es auch noch positiv zu sehen, immerhin auch ein Zeichen, man ist nicht der Einzige, der an dem Thema rumbastelt, sondern das Thema hat irgendwie Bedeutung, dass sich auch andere damit beschäftigen. Ist ja auch schon mal was. Kleiner Trost.
Ja, ich fand jetzt gerade deinen Kommentar toll, dass du gesagt hast, so, das Entscheidende ist ja, dass die Wissenschaft vorangeht. Ne? Also das ist ja eigentlich, arbeiten wir ja alle in dem System, weil genau das unser Wunsch ist. Und wer dann den jeweiligen Schritt macht, ist ja eigentlich erstmal egal. Ja.
Tatsächlich arbeiten wir jetzt auch mit dieser Arbeitsgruppe zusammen an einem System.
Ach, das ist ja schön.
Genau, also deswegen, ich finde da jetzt keine...
Cool.
Mich stört es, mich stört immer diese Kompetitivität im wissenschaftlichen System, weil ich denke, an vielen Stellen könnten wir viel weiter sein, wenn kooperative Prozesse mehr unterstützt würden oder auch belohnt würden. Dieses Publish or Perish-Prinzip, was halt sehr auf Konfrontation und Kompetitivität geht, ist halt in meiner Ansicht eher schädlich gegenüber dem
Fortschritt.
Dem Fortschritt, genau, weil dann Sachen geheim gehalten werden für eine gewisse Zeit oder bewusst Sachen nicht publiziert werden, geschrieben werden, die nicht funktioniert haben, damit andere Arbeitsgruppen, die vielleicht das Gleiche vorhaben, auch die gleichen Fehler machen und da Zeit verlieren.
Ja.
Und solche Sachen, wo ich mir wünschen würde für die Wissenschaft, dass dass man da rauskommt.
Ja, finde ich schön, dass du diese Sicht auf die Sachen hast.
Genau. Ein Thema wollte ich noch kurz anschneiden. Du bist nicht nur in der Forschung aktiv, sondern du magst auch Wissensvermittlung und hast auch schon mal für einen Science Slam auf der Bühne gestanden.
Ja, tatsächlich.
Wie kam es dazu?
Dazu kam es, dass an meiner Universität, also damals noch der TU Clausthal, es eine Wissenschaftsnacht gab, also eine Night of Science. Und in dem Zuge wurden Slammer gesucht. Und das fand ich cool. Hat mich dann halt da gemeldet und dann hatten wir tatsächlich auch einen Workshop dazu bekommen, wie man zu so einem Slam vorbereiten kann. Und dann habe ich den mir ausgedacht und vorgestellt, dann kam der gut an. Und dann gab es noch zwei weitere Gelegenheiten, wo ich den Slam dann halten konnte. Und die letzte und erfolgreichste war dann tatsächlich ein Science-Slam, der in Münster veranstaltet wurde. Von einer Studenteninitiative, Weitblick heißt die. Die machen das jährlich und da konnte ich dann diesen Science Slam gewinnen.
Oh, cool.
Hab dann eine Trophäe bekommen, ein goldenes Gehirn. das steht bei mir jetzt in der Vitrine. Genau,
sehr schön.
Dann das war ein schönes Erlebnis, dann letztendlich vor 600 Leuten in einem Audiomax zu stehen und dann einen Science Slam zu halten. Und die haben einen zu und finden es interessant, was man macht. Genau, das finde ich immer sehr schön.
Jetzt sag bloß, bei wissenschaftlichen Konferenzen stehst du nicht vor 600, die jubeln.
Das kommt, glaube ich, auf die Konferenz an.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja sogar eine Aufzeichnung von dem Science Slam, also von einem, die werde ich auch mal in die Shownotes dann verlinken.
Ah, ja, sehr schön, genau.
Okay, ja, das war ein super interessantes Gespräch, würde ich sagen.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut.
Ja, genau. Vielen Dank für deine Zeit und dann jetzt alles Gute für den Endspurt.
Ja, danke schön.